B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Besuch und B. Ich bin immer noch Sven Böttcher und mein Gast heute, mein Besucher, ist Herr Dr. Helmut Sterns, den ich jetzt eigentlich mühsam anmoderieren wollte. Das muss ich aber jetzt gar nicht mehr diese Woche, weil seit vergangenen Mittwoch ist der Dr. Sterns deutschlandweit bekannt und der zu Recht angesehenste Mann der Welt, weil... Helmut, guck mal, ich freue mich, dass ich dich so gleich in die bessere Stimmung bringe. Also am Mittwoch war
deiner... Das war gestern.
Ja, wir senden Sonntag. Also am Mittwoch war dein Auftritt vor der Enquete-Kommission zur Aufklärung der Corona-Geschehnisse. Schon ein bisschen her, die Älteren werden sich erinnern. Und ich habe das gesehen und gedacht, nach den Aussagen von Helmut Sterns werden sowohl die Kommissionsmitglieder als auch der anwesende oberste globale Gesundheitshüter, der Herr Professor, Professor Dr. Dr. Lauterbach, dankbar sein für das, was Herr Sterns da in gebotener Kürze an Granaten auf den Tisch gelegt hat oder an Wahrheiten. Wir kommen gleich dazu, dass das nicht so ganz passiert ist, oder ich will dich mal fragen, war das denn so, dass alle jetzt gesagt haben, ach Mensch, das ist ja toll, Herr Sterns, dass Sie da sind und da mal drauf hinweisen?
Ja, so ungefähr war es. Herr Lauterbach hat vor allen Dingen meine Kritik dazu benutzt, um diese Kritik zurückzuweisen und zu zeigen, dass eigentlich alles gut gelaufen ist und dass er und seine und Mitstreiter Deutschland vor Millionen von Toten bewahrt haben.
Mhm. Hat er denn tatsächlich gesagt, das sei jetzt Fake, was der Herr Dr. Sterns gesagt hat?
Ach so, ja, okay. Er hat gesagt, das sei, ich weiß jetzt nicht, ob er gesagt hat, Unverschämtheit, aber er war jedenfalls sehr, sehr drastisch und hat es zurückgewiesen, was ich aufgebracht habe.
Aber dabei, entschuldige, die Aussagen, deine... Du korrigierst mich, wenn das falsch ist. Das waren für mich drei Kernaussagen, in denen nur 4:30, die du, glaube ich, hattest, für ein Statement, oder? 4:30
oder so? Fünf Minuten.
Das kann man ja nicht einfach nur so nonchalant vom Tisch wischen, weil du ja klipp und klar gesagt hast, die Behandlung mit diesen Mod-mRNA hätte nicht stattfinden dürfen. Ja. Korrigiere mich, es ist das, was getestet worden ist, dann auch gar nicht in der Form an die Patienten, Probanden, also an die Empfänger weitergegeben worden, weil das ein anderes Produkt war.
Richtig.
Und es muss natürlich sofort vom Markt genommen werden. Was hast du noch gesagt? Das war noch irgendwie ein Kernsatz dazwischen, den ich jetzt vielleicht gerade vergesse. Aber
ja. Ich habe ausgeführt, dass die Untersuchungen völlig unvollständig waren, dass man nicht so vorgegangen ist, wie man das für ein Grippemittel hätte tun müssen, sondern man hat das getan, was bei einem Ebola-Virus richtig gewesen wäre. Mhm. Und da bin ich völlig einig mit Herrn Lauterbach. Für ein Ebola oder ein anderes schwer tödliches Virus braucht man keine Toxizitätsprüfungen zu machen, denn es kommt darauf an, dass man möglichst schnell an den Menschen geht. Und das war aber hier nicht der Fall.
Also insofern sprecht ihr dann schon auf Augenhöhe unter Experten. Also Herr Lauterbach scheint auch viel von Toxikologie zu verstehen.
Ja, offensichtlich sehr viel.
Mhm. Ich wollte gerade sagen, wenn ich er wäre oder auch Gesundheitsminister mit welcher ausreichenden Vorqualifikation auch immer, wäre ich ja froh um einen Toxikologen, der darauf hinweist, wie das normalerweise läuft. Und darüber hast du ja nun ausführlich.
Das ist 5 Jahre zu spät. Damals hätte man Leute mit Erfahrung dazuziehen müssen, um zu beraten, was müssen wir machen und was können wir weglassen. Zum Beispiel habe ich auch behauptet, dass, und das ist keine Behauptung, eine Feststellung, dass Karzinogenitätsstudien nicht durchgeführt wurden. Was ich verstehen kann, denn eine Karzinogenitätsstudie bei der Rate dauert 3 Jahre. Ja. Die Zeit hatte man nicht, aber man hätte alternativ Versuche dazu machen können. Der einfachste und kürzeste ist eine Serie von Mutagenitätsstudien. Denn Mutagenität ist häufig vergesellschaftet mit Karzinogenität. So hätte man erstmal Hinweise haben können, ob hier ein solches Risiko vorliegt.
Mutagenität heißt was? Entschuldige für unsere nicht ganz im Fall stehenden Themen.
Ich kann auch sagen Genotoxizität, das heißt Veränderungen an Genen und Chromosomen, an dem genetischen Material des Menschen.
Das wäre eigentlich in irgendeiner Phase 3 oder 2 oder ich muss mal kurz...
Nein, die Muttergenitätsstudien werden effektiv vor der Phase 1 gemacht. Denn auch ein Phase 1 Freiwilliger hat das Recht, keine muttergene Substanz injiziert zu bekommen. Mhm. Also das ist mit das Erste, was man macht. Die Karzinogenitätsstudien laufen häufig erst an, wenn Phase 3 läuft oder noch später.
Aber damit wir das richtig verstehen, also nochmal, ich bin nicht vom Fach, sei mir nicht böse. Ich habe mich zwar doch durchaus in den paar Jahren, die ich mich mit Medizin und so beschäftige, auch mit Studien beschäftigt. Es ist ja eigentlich so, dass sie erstmal in der Petrischale, glaube ich, die Substanzen ausprobiert, die ihr dann... Und danach dann euch langsam durcharbeitet an Versuchstieren.
Ja.
Und bevor man dann, Phase 3 ist dann schon der Mensch, ne? Also in einer...
Auch die Phase 1 ist schon Mensch, nur es sind ganz wenige Freiwillige, an denen man im Grunde genommen die Toxizität testet. Und wenn da nichts passiert, weil man vorsichtig vorgegangen ist, dann kann man in die Phase 2 gehen, wo auch Hunderte oder einzelne Tausend Freiwillige auf Effizienz oder Effektivität der Substanz und auch auf Nebenwirkungen untersucht werden. Also der Mensch ist sehr schnell dabei und vor der Phase 1 gehören eben sogenannte Muttergenitätsstudien dazu und kurze Studien, zum Beispiel an der Ratte.
Aber es sind auch die Muttergenitätsstudien nicht gemacht worden?
Nein. Okay. Nein, das brauchen wir nicht. Diese Substanzklasse braucht das nicht.
Hast du das schon mal erlebt? Also wir wollen dann mal erwähnen, dass du das ja nicht in deiner Freizeit und im Ruhestand angefangen hast, dich mit sowas zu beschäftigen, sondern du machst das dein Berufsleben lang. Hast du das getan?
Ja, 35 Jahre.
Ja, und da... Wirst du normalerweise darauf bestanden haben, als Leiter von
Toxizitätszentren oder?
Ja, die hast du geleitet für die Firma Pfizer, aber auch vorher für andere.
Für Hoffmann La Roche und für Servier. Ja. Und bei Boehringer Mannheim ganz am Anfang habe ich 14 Jahre im Bereich Reproduktionstoxikologie gearbeitet. Das sind die Effekte, die eventuell zu einer gestörten Fertilität führen könnten oder zu einer gestörten Schwangerschaft mit Nebenwirkungen wie Missbildungen und auch Störungen in der Entwicklung nach der Geburt. Das gehört eigentlich ins Repertoire, denn in den Jahren nach der Kondagan-Katastrophe, also nach 1960, hat man Richtlinien geschaffen, die verlangen, dass solche Studien gemacht werden, und zwar nicht nur an der Ratte, sondern auch an einer anderen, dem Menschen möglichst ähnlicheren Tierart.
Und hast du es in der Zeit mal erlebt, dass es das nicht gab, die Muttergenitätsstudien, also bevor man überhaupt anfängt?
Nein, das hängt sehr davon ab, welche Art Substanzen man untersucht. Ich glaube, bei einem Produkt gegen Krebs, wo es wirklich darum geht, dass der Patient überlebt, da könnte man eine muttergene Wirkung unter Umständen vernachlässigen, denn es geht wirklich um das Leben der Person. Vor allen Dingen dann, wenn es bei älteren Personen, diese Substanz bei älteren Personen eingesetzt wird. Das ist also meines Erachtens logisch, das Abwägen zwischen heilen wollen oder das Leben verlängern und einem theoretischen Risiko. Aber bei normalen Substanzen, vor allen Dingen bei einem Grippemittel, da ist es für mich völlig unverständlich.
Aber das ist ja, deswegen sagte ich vorhin, ich habe mir meine Moderation ja auch geschenkt, aber ich habe ja mal 2 Minuten nachgedacht nach unserem Vorgespräch. Du bist ja neben dem Entwickler von Aspirin und anderen tollen Substanzen, bist du ja in der Firma eigentlich der wichtigste Mann, um Leben zu bewahren und Leben zu retten, weil nicht du doch als Toxikologe, Spielverderber in gelegentlichen Fällen mal sagen musst, oder häufiger, ja Kinder, das hilft zwar diese und jene Zelle zu töten, es tötet aber auch den Patienten, das machen wir nicht.
Ja, also das vergisst man häufig. Ja. Und ich muss sagen, in einer meiner Firmen, da hat man uns immer schräg angeguckt, wenn wir eine Substanz abgeschossen haben. Und die Pharmakologen lieben das überhaupt nicht, wenn man ihre Babys ausschüttet. Aber das ist unsere Aufgabe. Und es gehört eben auch dazu, dass wir damit nicht nur zukünftige Patienten davor bewahren, Nebenwirkungen zu haben, sondern bewahren die Firma vor Regressansprüchen.
Ja.
Also das sollte man nicht vergessen. Und der dritte Punkt ist, der Toxikologe ist auch jemand, der mit seinen Versuchstieren vernünftig und ethisch umgehen muss. Denn wenn er diese Versuche nicht richtig macht, dann sind die Leben dieser Versuchstiere eben auch umsonst gewesen.
Ich komme gleich zu den Tierschützern, die jetzt gerade so die Stirn runzeln. Aber das heißt doch nochmal, die Wichtigkeit deiner Tätigkeit unterstreichend, das ist so essentiell bei der Forschung und bei dem Versuch, irgendwelche neuen Medikamente, Substanzen, Impfungen zuzulassen. Deswegen dauert es ja auch 10 Jahre. Dass man doch darauf nicht verzichten kann. Hat es denn das schon mal gegeben vor dieser Geschichte oder?
Nicht, dass ich es wüsste, vor allen Dingen nicht für Substanzen, die nicht lebensrettend sind. Hm. Und wie gesagt, im Falle eines Krebstherapeutikums, da könnte man auf bestimmte Versuche verzichten.
Aber Herr Lauterbach stellt doch genau darauf ab und sagt, seine Substanz oder diese Substanzen waren lebensrettend, sonst wären wir alle gestorben. Das ist ja das offizielle Narrativ.
Ja, das ist das offizielle Narrativ und es ist eben nachgewiesenermaßen völlig verkehrt. Er hätte oder sein Vorgänger hätten das behaupten können vor Bergamo. Mhm. Aber nach Bergamo wusste man, dass keine Lebensgefahr grundsätzlich besteht. Jedenfalls nicht mehr als bei einer üblichen Grippeinfektion. Mhm. Und auch bei Grippe sterben natürlich Menschen. Ich erinnere mich ganz genau, dass meine Eltern immer halb in Panik geraten sind in der Wintersaison, weil sie Angst vor der Grippe hatten.
Ja.
Und Menschen, die ein defizientes, also ein nicht vollständig wirkendes Immunsystem haben, die können an einer Grippe sterben. Und das sehen wir ja auch jedes Jahr in allen Ländern. Da sterben zwischen 10 und 20 oder 25.000 Personen an
Grippe.
Der Grippe.
Ja.
Und das können eben auch Leute sein jüngeren Alters, die eben ein schlechtes Immunsystem haben oder krank sind. Mhm. Also da muss man aufpassen. Aber dazu brauchte man nicht die gesamte Bevölkerung zu impfen.
Mhm. Wir wollen erwähnen, dass diese 20.000, 25.000 Grippetoten pro Jahr, die wir immer eigentlich sehen in den Jahren 21, 22, glaube ich, dankenswerterweise, Gottlob, warum auch immer, wahrscheinlich wegen der Masken und der Abstandregeln, keinen einzigen Fall hatten oder zumindest, also gar nichts. Ne? Die Grippetoten waren weg.
Ja.
Wir hatten aber, meine ich, 2020, egal ob man mit oder anzählt, so um die 30.000 Corona-Grippentote oder...
Die Zahl kenne ich jetzt nicht bestätigen. Ich weiß nur, Herr Lauterbach sagt, wir haben 180.000 Corona-Tote gehabt.
Seit 2020?
Und insgesamt, glaube ich.
Ja, wenn man das kumuliert, das ist ja auch ein interessanter Effekt. Also wenn man sagt, über 5, 6 Jahre 180.000, ja, mit und an, größtenteils polymorbid und über 90, dann kommt man da wohl hin, ja. Aber ja. Habt ihr denn das diskutieren können? Jetzt bin ich neugierig. Oder?
Also diskutieren konnten wir gar nichts, denn das wäre ja Rede und Gegenrede gewesen.
Ja.
Aber ich habe meine Statements abgegeben, die 5 Minuten am Anfang, die ihn sehr erschreckt haben. Und danach hat Professor Homburg mir während 5 Minuten Fragen stellen können, die ich versucht habe, vernünftig zu beantworten. Und auch daraufhin hat Herr Lauterbach ziemlich erschrocken reagiert.
Erschrocken, aber das verstehe ich, aber nicht im Sinne von, gut, dass er das jetzt mal gesagt
hat. Nein, er hat es ganz heftig abgewehrt und gesagt, mehr oder weniger zu verstehen gegeben, das seien Lügen und es sei überhaupt nicht belegt. Er hat Zahlen, die zeigen, dass die Impfung viele Millionen Menschen auf dem Globus gerettet hat und da gäbe es gar keine Widerrede. Das seien Studien, die sehr gut gemacht worden sind. Und Das bestreite ich aufs Entschiedenste.
Das will mal ganz kurz einen Schritt zurück. Also das eine ist das, was passiert ist vorher. Dazu hast du ein sehr schönes Buch geschrieben. Ich halte das jetzt mal eben hoch, wenn ich das finde. Weil ich immer gern zeige, dass das kein Greenscreen ist hinter mir, sondern ich echt Bücher habe und nicht nur... Ja, es gibt Leute, die das nicht glauben. Also ich habe das mit... ich halte das einfach mal hoch für die Menschen, die uns zuhören und zuhören. Die können es nicht sehen, aber die uns zuschauen. Ich empfehle die Lektüre. Ja, mach du das mal, genau. Ich kann auch noch was dagegen halten. Das auch dies empfehle ich ergänzend. Nee, weil ich habe dein Buch gelesen natürlich sofort, als es rauskam. Da sind dann auch wieder Eselsohren und so Sachen drin. Das wollen wir jetzt mal lieber nicht zeigen. Weil ich das... eigentlich ist es ja ein Horrorbuch. Ich würde es trotzdem lesen, an jedermanns Stelle. Und weil es eben so, was ich nicht bin, so wunderbar sachlich ist. Also du hast ja, du hast ja wirklich mit großer Genauigkeit einfach alles aufgedröselt, was man irgendwie normalerweise macht, gegen was alles verstoßen worden ist. Gegen welche Regeln, gegen welche Gesetze. Und dagegen kann doch auch der neue kommende WHO-Chef eigentlich nichts sagen. Das meine ich, also die zurückliegenden Vorgänge, das kann doch keiner bestreiten, dass das noch nie da gewesen.
Er macht das. Er sagte auch gestern noch, diese Substanzen sind ganz besonders gut untersucht gewesen, auch auf die Sicherheit hin. Und er hat dann Dinge vermischt und hat gesagt, diese Studien seien ja aus Zeitgründen ineinander geschoben worden. Aber das betrifft die klinischen Studien und nicht die vorklinischen Studien. Mhm. Vorklinische Studien hat man nur 2 gemacht. Und da wurde nichts ineinander geschoben. Und das war eine Frage, die, ich weiß nicht, von einer Dame in einem roten Kostüm kam. Ich vermute, es war SPD. Sie sagte, was hätte man denn machen können? Und meine Antwort war, man hätte die präklinischen, also die toxikologischen Studien an Tieren, genauso zusammenschieben können und hätte damit Zeit gewonnen. Und da hat sie mich sofort abgeblockt und gesagt, das sei nicht die Frage.
Aber was war denn die Frage?
Das weiß ich auch nicht mehr. Nein, sie hat mich gefragt, was ich als Toxikologe hätte machen können oder was ich vorgeschlagen hätte. Mhm. Und die Frage ist für mich entweder eine Alternative zur Impfung, die habe ich in dem Moment nicht gesehen, sondern was hätte man besser machen können, mit an dem, was man gemacht hat. Und da gibt es eine ganze Menge. Das habe ich in meinem Buch sehr genau beschrieben. Und richtig, ich habe versucht, bei den Fakten zu bleiben. Und das ist relativ leicht, denn ich kann zeigen, dass nur 2 Versuche gemacht wurden von insgesamt vielleicht 12 oder 15. Und das sind Fakten. Man kann nicht sagen, das wurde besonders gut untersucht. Stimmt nicht.
Ich weiß nicht, ob das in deinem Buch ist, aber die Frage muss ich auch nochmal stellen, korrigiere mich. Es gab nur irgendwie 8 Ratten, die irgendwie überhaupt dann Teil eines Experiments waren?
Das war, glaube ich, später. Ja. Das waren, glaube ich, Mäuse und es war, glaube ich, ein Pharmakologieversuch, also zur Wirksamkeit der Substanz. Ich glaube, es war eine Substanz gegen Omikron dann.
Ja, und das Zweite ist nochmal, ich bin Laie, aber das ist mir zumindest aufgefallen, man macht es ja eigentlich nicht, dass man die Kontrollgruppe dann auch zeitnah impft. Das ist ja offensichtlich geschehen.
Ja, das waren jetzt aber dann keine Mäuse, sondern
das waren Menschen.
Und das wird überhaupt nicht oft genug gesagt, dass die Firma dadurch, dass sie den Leuten nach der Zulassung angeboten hat, sich impfen zu lassen.
Ja.
Da, und zwar den Leuten, die die Impfung vorher nicht bekommen haben, sondern nur sterile Kochsalzlösung. Und damit hat man die gesamte Kontrollgruppe außer Gefecht gesetzt.
Ja.
Das ist natürlich wunderbar, denn man kann dann hinterher immer sagen, ja, das war Covid und das war nicht die Impfung, die das verursacht hat.
Ja, die Begründung ist ja immer die, dass man sagt, das war so hochwirksam und sicher.
Das wäre unethisch gewesen.
Das wäre unethisch gewesen, die Placebo-Gruppe nicht zu impfen.
Ja.
Aber so, dass wir schon nach einem Jahr eigentlich keine Möglichkeit mehr hatten, in den Daten, dieses waren, glaube ich, zweimal 20.000, ne? In der.
Es waren in jeder Gruppe etwas über 20.000.
Ja. Ach, das müsste ich aber das nochmal aufblättern. Da habe ich so viele Fragezeichen am Rand dieser Studien gehabt. Die habe ich mir alle angeguckt. Das müssen wir dann andermal machen. Also nochmal, das ist alles nicht gelaufen. Auch die Mitglieder der Kommission, vor der du gesessen hast, müssen ja eigentlich ein hohes Interesse daran haben. Und ich, oder sehe ich das falsch? Die sind ja wahrscheinlich alle behandelt, mehrfach.
Nein, die müssen ein hohes Interesse daran haben, die momentane Doxa aufrechtzuerhalten, denn die haben ja zum großen Teil damals auch die Politik unterstützt und sogar dafür gestimmt, dass man eine Zwangsimpfung oder eine obligate Impfung durchführt. Und wenn die jetzt sagen würden, ja, wir haben uns geirrt, dann könnte man sie eventuell belangen. Also werden sie, solange es irgend geht, an ihrer Doxa festhalten.
Na, ich meine jetzt weniger die in Verantwortung damals oder heute noch stehenden, von Spahn bis Lauterbach bis Psychotech, der ja, glaube ich, mit seinem Orden nach Hause gegangen ist, aber auch die Kommissionsmitglieder, die da jetzt sitzen. Also
die meine ich auch.
Ja? Ach so.
Die meine ich auch, denn die haben ja im Bundestag abgestimmt über verschiedene Maßnahmen und auch darüber, ob man eine obligate Impfung einführt. Und ich glaube, es waren da nur sehr wenige dagegen.
Nee, aber nun ist es ja so, ich will es mal versuchen, positiv zu werden. Da sind in meinen Augen schreckliche Dinge passiert. Also da bin ich komplett bei dir, dass man sagt, man hat gegen alle Regeln verstoßen. Und ich halte das nochmal hoch, wenn das mal jemand nachlesen möchte, braucht aber einen Schluck Rotwein dazu, glaube ich, wenn man das wirklich...
Starken Schnaps.
Ja, oder auch viel starken Schnaps. Das Gute ist natürlich an dieser ganzen Geschichte, das wirst du wahrscheinlich als Forscher... Vielleicht unterschreibst du das, was ich sage. Wir haben eine ganz besondere Situation. Wir haben ein wunderbares, großes Experiment mit random Verteilung, doppelt verblindet. Das heißt, weder die verabreichenden Ärzte noch die empfangenden Patienten wussten, ob sie Kochsalz oder Konzentration A oder B bekommen. Und haben eigentlich 7 Milliarden Versuchshasen oder Mäuse rumlaufen, was es ja auch tatsächlich als Menschenversuch bezeichnet vor der Kommission. Hm. Nun ist halt passiert, ne? Also was lernen wir denn jetzt daraus? Da müsste man doch eigentlich als Toxikologe und Forscher sagen, es ist ein Traum. Wo sind die Rohdaten? Hast du die alle? Kannst du uns sagen, ob es funktioniert hat?
Was funktioniert hat, ob es geschützt hat oder nicht.
Ob es hochwirksam und sicher ist.
Ja, ne, hochsicher, hochwirksam wusste man eigentlich schon am Ende des Humanversuchs, also der klinischen Versuche vor der Zulassung hat man gesehen, dass sehr viele Impfdurchbrüche waren.
Ja.
Und danach wurde das immer offensichtlicher. Das heißt also, auch ein einfacher Mediziner hätte wissen können, dass die Substanz nicht so effizient ist, wie man angegeben hat.
Ja.
Und die Sicherheit, das gab es ja auch bereits wenige Monate nach der Zulassung, nahmen die Nebenwirkungen in einem Maß an, dass die einzelnen Pharmakovigilanzzentren, also das PI konnte ja gar nicht nachkommen mit dem Registrieren.
Mhm.
Und da hätte auch den Mitarbeitern des Paul-Ehrlich-Instituts auffallen müssen, dass hier etwas anders läuft als bei normalen Impfungen.
Mhm.
Und da hat sich offensichtlich niemand getraut, zu sagen, ja, hier stimmt was nicht, wir müssen dem nachgehen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass jegliche Kritik und jeglicher Verdacht auf eine erhöhte Nebenwirkungsrate unterdrückt wurde, dass man den Leuten gesagt hat, Klappe halten.
Mhm.
Denn sonst hätten diese Leute ja ihren Job verloren, wenn sie insistiert hätten. Dafür habe ich keine Beweise, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, das sind ja keine Anfänger, das sind Experten, mhm, im Bereich Sicherheit auch und Mediziner. Mhm. Und wenn die nicht gesehen haben, dass die Anzahl der Nebenwirkungen stark zugenommen hat, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
Ich will jetzt keine Fake News verbreiten, aber ich glaube, eine Frau, ich weiß nicht genau, wie sie hieß, Jankowski oder sowas, vor irgendeinem thüringischen oder sonstigen Untersuchungsausschuss hat das auch, glaube ich, geschildert, dass das einfach zu viel war für die vorhandene Personalstärke, das alles gescheit zu erfassen. Ich glaube, es fehlen weiter die Protokolle aus der Zeit, aus dem Paie, aber das wollen wir nicht alles vertiefen. Nochmal zurück, aber es gibt doch inzwischen, muss es doch Unmengen Zahlen geben, also damals zu Beginn, als du schon gemahnt und gewarnt hast, zumindest im kleinen Kreis, ja, und ich glaube auch ein bisschen lauter nach außen mit deiner Expertise. Da kann man ja auch Herrn Lauterbach noch sagen, du hast das halt für Ebola gehalten, 4 Wochen lang. dann war die Panikreaktion in den ersten 4 Wochen verständlich, danach nicht mehr. Aber jetzt läuft doch das Experiment seit 5 Jahren. Und wir müssen doch jetzt inzwischen, dürfen wir auch nicht alles wissen, aber tatsächlich über die Infection Fatality Rate und über die tatsächlichen Dinge was wissen. Und
müssten wir, ja. Und das hat Herr Professor Homburg ja auch gesagt, dass diese Zahlen im Moment noch nicht vorliegen. Und dass es offensichtlich nicht opportun ist, diese Zahlen rauszugeben. Und das ist schwer verständlich, aber dazu muss eben dann auch entweder der Bundeskanzler oder der Gesundheitsminister dem Paul-Ehrlich-Institut sagen, gebt uns mal die Daten. Und das ist noch nicht der Fall.
Also, dass das Paul-Ehrlich-Institut diese Auswertung hätten sie machen müssen, oder? Korrigiere mich da.
Ja,
denn
dort
Vorschrift.
Dort kommen ja die Zahlen rein. Also wäre es logisch, dass sie auch auswerten.
Das hätten sie in der Frist tun müssen, oder? Hast du das im Kopf?
Das sind Dinge, politische Dinge, um die ich mich nicht gekümmert habe. Hm. Mich hat wirklich im Wesentlichen die Toxikologie interessiert. Darauf habe ich mich gestürzt.
Mhm.
Und ich glaube, die eine Dame in Rot hat auch eine Bemerkung gemacht, ich sei ja nun schon 2008 ausgeschieden und woher ich denn wissen wollte, was 2020 noch nötig gewesen wäre an Forschung. Na gut, man vergisst so schnell nicht, was man ein Leben lang gemacht hat. Und die Untersuchungen mit einer Vakzine, ein Anführungszeichen, die unterscheiden sich im Grunde genommen nicht von einem anderen chemischen Produkt. Es gibt ja schon seit vielen Jahren Proteine, die auch untersucht werden auf ihre Toxizität. All das hätte man bereits wissen können, was da zu tun ist, und man hat aber nichts getan. Wenn man was Verkehrtes gemacht hätte, untersucht hätte, mit irgendwelchen abstrusen Versuchen oder nur in vitro, dann würde ich sagen, ja gut, sie haben es versucht, aber es wurde ja offensichtlich nicht einmal versucht, etwas zu unternehmen, sondern es hieß, wir brauchen das nicht. Wie kann man eine angebliche Vakzine auf den Markt bringen wollen, ohne Immuntoxizitätsstudien gemacht zu haben? Mhm. Das Immunsystem ist mit dafür verantwortlich, ob Tumoren entstehen oder nicht. Mhm. Also auch das wäre ein Alternativversuch gewesen, um zu sagen, hier besteht ein Risiko für Tumorentstehung, denn die Immunzellen töten täglich Zehntausende oder noch mehr Zellen ab, die riskieren zu entarten.
Ja.
Und von daher, man hat einfach ganz wichtige Sachen als unnötig erklärt und da fehlt mir jeglicher Verstand und da kann ein Gesundheitsminister auch nicht richtig beraten gewesen sein. Ich kann mir es nur erklären, dass es einen Befehl gab von oben, wie oben kann ich nicht sagen, dass man diese Substanzen ohne Hindernisse aufzubauen zulassen sollte. Und dazu gibt es verschiedene Theorien, die ich natürlich so nicht beweisen kann, aber wenn unsere Politiker alle nach der Pfeife von irgendjemandem springen, dann kann ich nur annehmen, dass es sich um einen Leiter der Impfmafia handelt. Und die Impfmafia besteht ja nicht nur aus der Pharmaindustrie, sondern den Leuten, die uns ja auch vorhergesagt haben, es wird Pandemien geben und wir müssen uns schützen dagegen und die auch teilnehmen oder teilgenommen haben an diesen großen Sitzungen, wo die Strategien besprochen wurden. Für mich gehört da oben an die Spitze Herr Gates.
Aber jetzt hier, das sind ja Verschwörungstheorien, die wir hier aufstellen.
Das ist ein Indizienbeweis, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass jemand anderes viel mehr Interesse hätte, denn wenn wir von dem Präsidenten der WHO ausgehen, der wird ja von Herrn Gates finanziell so unterstützt. Also kann der Präsident der WHO nicht die antreibende Kraft sein. Gut, das sind Dinge, die werden wir auch nie lösen können, denn diese Personen werden nie vor einem Richter erscheinen.
Na, es wird ja versucht, glaube ich, in Holland Person mal vor einem Richter erscheinen zu lassen, aber ich bin ja, glaube ich, wie ich von Paul Schreier gelernt habe, verpflichtet, solche Aussagen von meinen Gästen einzuordnen, auch wenn ich kein Journalist bin, kann dann nur sagen, also dass der Herr Gates, kenne ich auch nicht näher, aber dass er solche Dinge wie die Gavi-Impfallianz irgendwie in der Schweiz aufgestellt hat und dass er sich mit irgendwelchen Inselbesitzern unterhalten hat darüber, wie man so eine Pandemie gescheit aufsetzt und mit Goldman Sachs und später die WHO dazugeholt hat. Das sind ja alles unschuldige Dinge.
Ja,
ehrlich. Also das, wir können ja nun nicht, und auch die Vorbereitung, hört ja keiner zu, die Vorbereitung 2019 mit Herrn Grossmann-Berger, glaube ich, dem Vorgesetzten von Herrn Wieler, wenn man mal auf den Dienstplan guckt, und den Vertretern von Bill Gates Firmen, es gibt auch noch CEPI, darf man nicht vergessen, und Herr Gates hat uns auch angekündigt, wie es jetzt weitergeht. Das ist aber alles unschuldig.
Also ich habe mich bei meinem Buch auf die Fakten gestützt.
Ja, deswegen sage ich.
Und die sind gestützt auf Richtlinien.
Ja.
Und diese Richtlinien, die kann man natürlich interpretieren, das sind keine Gesetze. Mhm. Aber zum Interpretieren muss man sie kennen und lesen und dann seine Entscheide fällen. Und das hat man offensichtlich nicht getan. Mein großes Dada ist immer zu sagen, Brainstorming, bevor man eine Substanz untersucht und das Programm für die Sicherheit erstellt. Und ich kann da nicht sehr viel feststellen. Ich habe ja auch das Buch von Herrn Professor Sahin gelesen. Mhm. Bei ihm ging es im Wesentlichen um Schnelligkeit.
Mhm. Wegen Ebola.
Ja, Natürlich, er kam aus USA zurück 2020 im Januar, hatte vorher von Covid nichts gehört, aber dann am 25. Januar bereits beschlossen, dass er mit seiner Firma in die Entwicklung dieser Covid-Vakzine hineingeht. Im Februar hat er bereits mit dem PEI verhandelt, welche Studien denn nun nötig seien und welche nicht. Mhm. Und im März hat die erste Rattenstudie angefangen, weil er im April die erste klinische Studie machen wollte. Mhm. Das heißt, es ist eine Kette von Events, die normalerweise in ein paar Wochen überhaupt nicht zustande kommen kann. Und hier ging es eben sehr, sehr schnell und es ging nur um Schnelligkeit, weil man ja bis Ende 2020 eine verimpfbare Substanz haben wollte oder musste.
Was auch bedeutet, dass, ich bin kein Fachmann, aber dass dieser geniale Wissenschaftler die isolierte Virussequenz haben musste, schon im Februar, richtig? Also sonst kann man keinen...
Ja klar, er hat das am Computer, die Chinesen haben ja Anfang, also ich glaube am 10. oder 11. Januar die Sequenz publiziert. Und Herr Sahin hat dann über Nacht vom 25. auf 26. wohl seinen Computer befragt, welche Kandidaten zur Entwicklung auszuwählen seien. Da ging es überall um dieses sogenannte Spike-Protein.
Ja, aber die von den Chinesen isolierte Sequenz, das war im Modell isoliert und nicht etwa nach Herrn Koch oder sowas. Also,
ja. Nein, da war ein anderer Koch am Werk.
Ja, gut. Ja, viele Köche machen das ganz genial, genau. Offensichtlich. Aber genau. Dazu die Frage, bevor dieser Geniestreich dem Herrn Sahin gelungen ist, gab es keine mRNA-Impfungen, die erfolgreich gewesen wären? Oder
nein,
durch den
es gab Projekte. Ja. 20 Jahre lang wurde geforscht. Mhm. Im Wesentlichen ging es um Krebstherapie. Mhm. Aber keine dieser Substanzen hat die Phase 2 erreicht oder übersprungen. Das heißt, man ist nie bis in die Phase 3 mit vielen Probanden oder Patienten eintreten können. Und das zeigt, dass diese Technologie eben doch sehr, sehr komplex ist und nicht ganz ungefährlich. Entweder sind diese Substanzen daran gestorben, dass sie nicht wirksam waren oder dass sie zu toxisch waren. Und auch das hätte man bei seinem Brainstorming 2020 in Betracht ziehen können und müssen und nicht sagen, wir machen jetzt hier innerhalb von 6 Monaten oder noch weniger eine sichere und wirksame Vakzine, in Anführungszeichen. Das war einfach nicht möglich und das ist auch der Punkt gewesen, wo ich ganz schnell aufgewacht bin 2020, denn ich habe ja öffentlich gesagt, ich habe meine Pension genossen davor, aber ich bin ganz schnell aufgewacht, als ich gemerkt habe, was man hier vorhat und als ich dann das Zulassungsdokument von Pfizer und BioNTech gesehen habe vom 10. Dezember 2020, ja, da bin ich fast umgekippt, denn es war nichts drin, was in Richtung präklinische Sicherheit wertvoll war.
Aber das heißt, ich will mal ganz kurz nochmal fragen, weil das zu deiner Zeit, als du noch da warst, wäre es doch undenkbar gewesen, dass so ein Papier, oder ich frage, wäre das auch vorher denkbar gewesen, hat es das zu deiner Zeit auch gegeben, dass man...
Solange man den Toxikologen gefragt hätte der sagen müssen, nein. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob Pfizer seine Toxikologen befragt hat, ob die überhaupt einbezogen wurden in dieses Projekt. Denn die Gefahr bestand ja, dass der eine oder andere gesagt hätte, so können wir das eigentlich nicht machen. Das kann für die Firma nach hinten losgehen. Mhm. Und die Toxikologen von BioNTech, die ja diese wenigen Studien haben durchführen lassen, die sind meines Erachtens nicht ausreichend erfahren gewesen, um die Gefahren zu erkennen. Die haben sich dem Diktat von Herrn Sahin unterworfen und nur darauf geachtet, dass es besonders schnell ging. Und das ging eben nur deswegen besonders schnell, weil sie diese Studien auskontraktiert haben an externe Forschungsinstitute. Und denen konnten sie wahrscheinlich gar nicht genügend Informationen geben, was dann nun besonders zu beachten wäre. Sie haben nur gesagt, macht mal eine Studie, 2 Wochen Studie an der Ratte und dann werden wir sehen. Und genauso ging es dann für diese Reproduktionstoxizitätsstudie an Ratten. Da sehe ich keinerlei tiefschürfende Überlegungen, wie man diese Studien hätte angehen müssen. Sondern es wurde, Pi mal Daumen, wurde eine übliche Strategie gefahren, ohne Rücksicht darauf, dass man es hier mit einer ganz besonderen Substanz zu tun hatte.
Aber nun muss ich nochmal auf das große Experiment zurückkommen, weil das war damals, und das verstehe ich alles, den Skandal verstehe ich, wenn auch die Mitglieder der Kommission nicht. Aber wir sind ja nun 5 Jahre. Und es muss doch zumindest Anhaltspunkte geben, was eben die von dir beschriebene Kanzerogenität und die Fertilität der Probanden oder der Versuchstiergruppe von 7 Milliarden betrifft. Das ist ja...
Es gab bereits in dem großen klinischen Versuch mit den 20 plus 20.000 Probanden, gab es schon eine ganze Menge Hinweise, nicht auf Karzinogenität. Das ist zu viel verlangt von solch einer Kurzzeitstudie, denn man hat die Leute ja nur zwei Monate überwacht seit Beginn der Studie. Aber Störungen im Menstruationszyklus, die waren bekannt. Ja. Und die haben sich dann auch kurz nach der Zulassung ganz drastisch gehäuft. Also der Einfluss auf die Fruchtbarkeit, das hätte man erraten können, auch ohne Spezialist zu sein. Und es gab ja auch Hinweise bereits in der Studie an Ratten, an trächtigen Ratten, gab es Hinweise, dass es vermehrt zu Aborten kam. Auch das hat man zur Seite gewischt und gesagt, ja, das haben wir früher auch schon in Kontrollgruppen gesehen. Auch zwar nicht jetzt hier in der Kontrollgruppe, aber was soll's, Kontrollgruppe ist Kontrollgruppe. Und diese Hinweise hat man einfach beiseite gewischt. Es war auch sehr interessant zu sehen, dass von den, ich glaube, über 40.000 Nebenwirkungen, die in den ersten 2 Monaten aufgekommen sind, hat man gesehen, dass etwa 70% Frauen waren. Mhm. Also auch das hätte ein Signal sein müssen. Vorsicht, das ist eventuell geschlechtsabhängig, was hier an Nebenwirkungen läuft. Das hat alles niemanden interessiert. Und die einzige klinische Studie an schwangeren Frauen, die abgebrochen wurde, weil angeblich nicht genügend Probanden gefunden werden konnten. Auch die hat gezeigt, dass eine erhöhte Spontanabortrate aufgetreten ist. Mhm. Und auch das hat man rechnerisch so hingekriegt, dass angeblich nichts gewesen ist.
Ja, aber das scheint ja bis heute so zu sein. Deswegen sage ich, wir haben ja eine große Anzahl von Versuchstieren und ich muss jetzt gestehen, dass ich hier jetzt ein Gespräch mit dir führe, diesen Teil, den ich zu Hause dauernd führen muss mit meiner Frau. Denn meine Frau sagt ja ständig und zwar anekdotisch, erstens, jeder kennt jemanden, der Nebenwirkungen hat und schwer leidet. Zweitens, es sterben dann viele ihrer Mitpatienten in der Herzklappengruppe das ist alles irgendwie so eine Form von Massenmord. Und ich stehe davor und sage, ja, aber ich bin ja Advokat Lauterbach und sage, ja, nee, die Zahlen geben das nicht her. Wir haben 27 Fälle auf 1 Million, die irgendwie so eine Myo- oder Perikarditis entwickeln. Und die Krebshäufung findet sich gar nicht in den offiziellen Zahlen. Und der Geburtenrückgang, das liegt am Klimawandel. So. Gut. Aber du bist ja derjenige, der das kann, und ich nicht. Hat die Frau recht?
Die Frau hat sicherlich recht, denn Frauen, ja, meine auch.
Die haben immer recht.
Die haben ein Gespür für das, was recht ist und was unrecht ist. Nein, wo hast du diese Zahl 27 pro eine Million her?
Das habe ich von Malone aus den letzten Tagen.
Genau.
Der sich dann
Das habe ich gerade auch gelesen, dass bei Kindern Myokarditis auftritt. Normalerweise ist bei Kindern oder Jugendlichen überhaupt nicht.
Genau.
Und bei den Untersuchungen, die man gemacht hat, an einer großen Zahl von Jugendlichen, sind in der nicht geimpften Gruppe eben keinerlei Myokarditiden aufgetreten.
Ja.
Und in der anderen Gruppe eben 27 nach der ersten Impfung und dann nochmal 10.
Ja.
Also, ja.
Gut, deswegen ist es trotzdem da eigentlich ein starkes Signal, dann wollen wir das mal übersetzen für alle, weil man sagt, das sind zwar nur 27 auf eine Million, aber das kommt eigentlich gar nicht vor.
Genau so ist es.
Und das muss man dann ja auch richtig lesen. Bei den Erwachsenen, gerade Männern, glaube ich, sind die Zahlen anders, ne?
Ja, es gibt natürlich Myokarditiden und das Gefährliche ist dabei nur, aus meiner Sicht, dass man das unterschätzt. Auch Kardiologen lassen ihre Patienten, wenn sie keine Beschwerden mehr haben und wenn die Blutwerte in Ordnung sind und die Herzenzyme sagen, ja, es ist vorbei und du kannst wieder so weiterleben wie bisher. Das ist ein schwerer Fehler, denn sobald diese Leute, vor allen Dingen, wenn sie jung sind und sehr heftig Sport betreiben, die können ganz plötzlich umfallen, das hat man ja gesehen, weil in dem Myokard, also in dem Herzmuskel, entstehen durch eine Myokarditis Narben. Mhm. Und diese Narben werden nicht repariert. Mhm. Und von daher kommt es dann zu Ausfällen, wenn diese Narben im Bereich der Reizleitung liegen und starke Anstrengung erfolgt. Das gleiche Problem haben wir beim am Gehirn. Auch das Gehirn ist nicht in der Lage zu regenerieren. Das, was verloren gegangen ist, bleibt verloren. Mhm. Da könnte man in den Bereich gehen, Autismus. Das Impfen verursacht ja unter Umständen Fieber bei den Kindern, vor allen Dingen, wenn man kleine Kinder impft. Mhm. Und wenn man sie ständig impft, und das ist in vielen Ländern ja durchaus der Fall, kann Fieber entstehen. Und dieses Fieber und das Immunsystem können dann im Gehirn zu Veränderungen führen. Und das Gehirn dieser jungen Menschen ist ja noch plastisch, das heißt, es ist dabei zu reifen. Und wenn man hier eine Stufe schädigt, dann kann man sich vorstellen, dass Defekte entstehen, so wie man es vom Autismus leider inzwischen feststellt. Und die Anzahl der Impfungen hat ja derartig zugenommen in den letzten 40, 50 Jahren, sodass man befürchten muss, dass auch daher die Autismusrate sehr stark angestiegen ist. Wir wissen, dass um 1960 herum gab es ein oder zwei Autismusfälle auf 10.000 geborene Kinder und heute sind es in USA zumindest etwa 30. Das ist ein gewaltiger Sprung in die verkehrte Richtung. Mhm. Ich will damit nicht sagen, dass man seine Kinder nicht impfen lassen sollte, aber man sollte sich überlegen, wogegen, und vor allen Dingen, da finde ich, muss ich dem Herrn Trump und Kennedy recht geben, dass man nicht vor einem bestimmten Alter impfen sollte. Und da war ich sehr froh, als ich das gehört habe. Aber letzte Woche habe ich gehört, dass ein Bundesrichter in den USA diesen Entscheid wieder aufgehoben hat. Das heißt also, das Imperium schlägt zurück.
Ja, welches jetzt auch immer, das von Bill in dem Fall, ja. Also ein interessantes Gefecht. Nur da ist es ja im Grunde auch so, wie bei dem, was du sehr sachlich machst in deinem Horrorbuch, dass man sagt, wir haben doch Kriterien, wir haben doch nochmal sehr, sehr sachliche Aspekte, die wir besprechen können. Das hieß früher Wissenschaft, glaube ich, dass man sich, ja, und es gab dann so Evidenzbasis oder solche Dinge neben dem Anekdotischen und neben dem sich was zusammenfantasieren. Also, was sagen denn die Zahlen und was sagen die Daten? Deswegen fragte ich ja auch nach 5 Jahren im Experiment mit 7 Milliarden Versuchskaninchen, nehme ich als Laie zur Kenntnis, dass die in vielen Ländern die Sterblichkeit auf dem Tiefstand ist. Ob wir eine Übersterblichkeit haben, weiß ich nicht. Und wünsche mir dann einfach von außen eher so einen Fachmann, vielleicht Herrn Staats, sonst seinen Bruder oder so, der mal sagt, woran liegt denn das, dass wir so wenig Kinder auf die Welt bringen? Mir steht da ein Zusammenhang. Bist du vielleicht
gut, ich vermuten kann. Ich habe eine ganze Reihe von Literaturstellen und auch die Ergebnisse einer Studie, einer europäischen Studie, die, ich glaube, letztes Jahr publiziert worden ist. Da sieht man ganz deutlich durch alle europäischen Stadien eine Abnahme der Geburtenrate. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das aufgrund der Säuglingssterblichkeit alleine beruht. Wahrscheinlich nicht. Nee. Sondern einer Beeinflussung der Fruchtbarkeit und dann auch einer verminderten Überlebensrate in den ersten 4 oder 5 Jahren. Das ist nachgewiesen. Also der mittlere Geburtenrückgang in Europa, und der schließt alle europäischen A-Staaten ein, liegt etwa bei 17%. Es gibt Staaten in Osteuropa, da ist die Geburtenrate um 30% vermindert.
Ja.
Und es gibt Staaten wie Dänemark, da sind es nur einzelne 2-3%. Und das wäre sehr interessant, mal zu ergründen, wieso es solche Unterschiede in den einzelnen Staaten gibt. Kann das auf der Statistik beruhen, auf der Meldepflicht und all diesen Dingen? Das kann einen Einfluss haben, aber es gibt hier offensichtlich einen Einfluss. Und da könnte man zu Herrn Gates zurückkommen. Er hat ja vor 15 Jahren anklingen lassen, dass es wichtig wäre, die Bevölkerung der Erde zu reduzieren. Aber mit den paar Europäern, die jetzt hier nicht geboren werden, wird er ein mögliches Ziel von 10-15% Reduktion sicherlich nicht erreichen. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Wir haben
Mach jetzt keine Vorschläge, bitte.
Na gut, bleiben wir mal bei Krebs. Es wird ja, Herr Lauterbach hat ja gestern sehr heftig protestiert und gesagt, es gibt keine Zunahme von Krebsfällen und dieser Turbokrebs, das gäbe es gar nicht. Da müsste man mal Onkologen und onkologische Kliniken fragen, ob sie nicht doch eine Zunahme von sehr heftigen Krebsfällen haben, wo die Patienten innerhalb von sehr wenigen Monaten sterben und gar nicht therapiert werden können. Mhm. Also würde sich lohnen, das genau zu untersuchen. Und wenn solch etwas gesagt wird, schon seit Monaten, dann ist da auch etwas dahinter. Es mag sein, dass, aber für mich ist, wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Und die Beobachtungen von wirklich guten Leuten sind erschreckend. Mhm. Es werden auch Patienten, die einen Krebs überstanden haben, die bekommen ganz plötzlich einen Rückfall. Solche Dinge hat man früher nicht beobachtet. Und wenn Kinder gehäuft Tumoren bekommen, dann ist das auch ein Hinweis dafür, dass das nicht normal sein kann.
Mhm. Ich muss an der Stelle was Grundsätzliches fragen, so meine Beobachtung, das ist ein Elefant mitten im Zimmer. Also früher hatte man doch wirklich, wenn sowas Merkwürdiges passiert, wie das hier, also plötzlich Turbokrebs, hört jeder was davon. War es nicht früher so, dass man dann mit großem Einsatz in der Wissenschaftsgemeinde gesagt hat, das müssen wir rauskriegen, woran das liegt?
Ja, das wäre normal.
Das war das, was wir auch im Vorgespräch, dass ich dir sagte, wir haben doch jetzt durchnummerierte Chargen für 7 Milliarden Menschen. So, ich weiß, woher das Präparat kommt. Ich weiß, was da drin war und ich weiß, wer das bekommen hat.
Ja.
Eine Kohortenstudie, wie auch immer, mit 1.000 oder 10.000 oder 1 Million Menschen zu machen, wir haben sogar eine KI dahinter, ist doch ein leichtes, um festzustellen, was denn eigentlich mit den verschiedenen Konzentrationen und Gemischen aus den verschiedenen Fabriken aus den Menschen geworden ist.
Dazu bedürfte es des Wollens, dass man das wissen will. Und gut, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt eine große Kohortenstudie betreffend Karzinogenität in Südkorea, ich glaube sogar mit 8 Millionen Teilnehmern, die gezeigt hat, dass die einzelnen Krebsarten zwischen 20, 30 und 50% zugenommen haben. Und eine Studie aus, was war, Pescara, glaube ich, in Italien mit 300.000 oder 3 Millionen, ich weiß es jetzt nicht mehr. Da auch da hat man gesehen, dass Brustkrebs zum Beispiel ganz gewaltig zugenommen hat. Das sind Studien, die meines Erachtens auch zählen. Und ob man jetzt die gesamte Menschheit und die ganzen Chargen das durcheinander mixen sollte, um etwas rauszubekommen, was jetzt schon mehr oder weniger offensichtlich ist. Das ist die Frage. Und aber dazu gehörte eben, wie gesagt, ein Interesse. Und wenn Herr Gates sein Geld, einen ganz kleinen Teil seines Geldes einsetzen würde, um zu zeigen, dass wir alle Unrecht haben, dann wäre das doch eine wunderbare Sache.
Das ist ein schöner Vorschlag. Das passiert bestimmt kurz nach dem Ostern und Weihnachten auf einen Tag, fahren wir beide in der Hölle Schlittschuh fahren zusammen. Gut, aber ich muss mal ganz kurz entspannt sagen. Erstens ziehe ich meinen Hut vor dir, dass du das dein Leben lang gemacht hast, aber auch über den im Ruhestand noch weitermachst, also dass du die Menschen darauf hinweist, dass es hier ein bisschen Nachforschungsbedarf gibt, vorsichtig gesagt. Nun ist ja andererseits so, du und ich sind ja wahrscheinlich nicht geimpft mit diesem Stoff. Von daher ja anders als die Kommissionsmitglieder kann uns das ja auch ein bisschen egal sein, außer dass wir sagen, gut, wenn ihr das nicht wissen wollt, dann gute Weiterreise. Nur, dass die Frage, die ja auch über diesem Format steht, ist, und was machen wir jetzt? Deswegen würde ich gerne nochmal den Blick nach vorne mit dir tun, weil ich vermute, dass du deine Aufklärungsarbeit auch betreibst mit Blick in die Zukunft, ne?
Ja, das tut ja auch die Enquete-Kommission übrigens. Sie hat ganz klar gesagt, wir wollen nach vorne schauen und nicht nur nach hinten. Und das sollten wir auch tun, aber nicht vergessen, was gewesen ist, damit wir wirklich etwas lernen können. Und mein Rat oder mein Wunsch wäre, ist ganz einfach. Wir müssen aufklären, müssen den Leuten sagen, dass es Risiken gibt. Vor allen Dingen die Ärzte müssen aufklären, wenn jetzt jemand kommt und sich auch noch weiter gegen Corona impfen lassen will, dann muss der Arzt sagen, ich weiß nicht, ob die Substanz wirkt und ich weiß auch nicht, wie sicher sie ist. Und das hätte er bereits vor 5 Jahren sagen können. Aber das sollte man vor allen Dingen in Zukunft sagen. Und man sollte sagen, das, was in dem zweiten Buch, was du gezeigt hast, ganz klar aufgekommen ist, nämlich, dass diese Technologie inhärent eine große Gefahr bedeutet, weil man hat diese Technologie, die ja wirklich genial ist, benutzt, um für die klinischen Prüfungen sehr sauberes Material in Form von Messenger-RNS zu gewinnen. Man hat synthetisch die DNS hergestellt, um die Message dieses Proteins, des Stachelproteins in die Messenger-RNS reinzubringen und hat dieses Verfahren dann aber nach der Zulassung ändern müssen, weil man für die Reinheit der Substanz nicht mehr so viel Geld hatte, dass man das Verfahren auf diese kostspielige Art hätte weiterführen können. Also hat man ein einfacheres Verfahren gewählt und das ist diese Messenger-RNS herstellen zu lassen durch eine DNS, die man in den Kolibakterien entwickelt. Kolibakterien haben bestimmte Strukturen, DNS-Strukturen in ihrem Zytoplasma, in die man die Information für die Messenger-RNS einbauen kann und dann entwickelt das Kolibakterium ganz schnell die nötige Messenger-RNS. Leider ist es nicht möglich, dieses Verfahren so sauber zu machen, dass keine Bruchstücke von Bakterien-DNS auch eingepackt werden in die Impflösung. Okay. Und zwar in diese Nanopartikel, die es ja braucht, um die Messenger-RNAs zu schützen. Diese Nanopartikel nehmen genauso auch die bakterielle DNS auf und damit wird die DNS in den Menschen gespritzt. Und das kann zu gewaltigen Verwüstungen im Zellkern führen, wenn die Zelle sich teilt und diese bakterielle DNS in den Zellkern gerät. Und das sollte man den Leuten sagen, dass hier diese Technologie dran schuld ist, dass hier Risiken entstehen und dass man diese Risiken nur vermeiden kann, indem man diese Technologie nicht benutzt. Aber diese Technologie wird gebraucht und es sind ja x Substanzen bereits in der Pipeline, um mit der gleichen Technologie alle möglichen Krankheiten zu behandeln. Und davor warne ich nicht vor einer Impfung insgesamt, sondern davor, dass man diese Technologie weiter benutzt, um möglichst schnell Substanzen herzustellen und auf den Markt zu bringen. Denn da geht es dann auch wiederum nur um Geld und nicht um Wissenschaft.
Da schließen sich zwei Fragen an. Die eine ist, weil ich ja auch durchaus ein paar Menschen um mich herum habe, die auch was von Biochemie und so weiter verstehen oder mit Ärzten zu tun haben. Mal so eine Schätzung, wie viele Ärzte wissen denn, dass es sich nicht um eine normale Impfung handelt bei dem, was jetzt verabreicht worden ist?
Da müsstest du mal deine Ärzte in der Umgebung fragen.
Ich dachte, ich hole mir auch mal von dir so eine Schätzung. Aber gut,
Ich fürchte, dass viele Ärzte nicht wissen, um was es sich da handelt. Die wissen vielleicht ganz grob, dass es eine neue Technologie ist mit Messenger-RNS. Aber sie verwechseln auch Messenger-RNS und diese Mod-RNS. Mhm. Denn es wurde uns ja erzählt, die Messenger-RNS ist ja harmlos und die wird ja schnell abgebaut. Diese modifizierte Messenger-RNS, bei der durch Einbau von einem Methyluridin die DNS verändert wird, dadurch ist eben auch die Messenger-RNS verändert und ist sehr viel stabiler und das Produkt, nämlich das Stachelprotein, das Spike-Protein, ist es dann auch. Und da schließt sich dann wieder der Kreis. Viele Leute können das natürlich nicht wissen, weil sie sich auch nicht dafür interessieren. Aber diese Technologie ist inhärent gefährlich.
Den einen Schritt zurück, das war die beste und kürzeste Erklärung, die ich dafür je gehört habe, aber noch einen Schritt zurück. Ich habe den Eindruck, und das bestätigen mir dann auch die zugeschalteten Apotheker und andere Freunde, die mal mit Ärzten sprechen, dass bei denen eher wie beim Publikum der Eindruck ist, wir haben hier es mit einem Totimpfstoff zu tun, also dem ganz klassischen, ne, wir nehmen uns eine tote Kuhpocke, verdünnen die, spritzen die in den Arm, genau, und dann ist dein Immunsystem trainiert auf die tote Kuhpocke und du kannst das nicht mehr kriegen. Dass das so nicht ist, hat ja sogar Herr Spahn nochmal betont, bietet keinen Fremdschutz und man bleibt trotzdem ansteckend. Aber dass die meisten Ärzte nicht wissen, dass es sich um eine andere Form von Impfung handelt, als das, was du und ich darunter verstehen oder wie es eigentlich mal definiert war.
Ja.
Das wäre meine zweite Frage zu deinem oder eurem Buch, denn das hat ja auch Sushil Bhakti mit geschrieben. Ich empfehle
hauptsächlich.
Auch, oh ja, es ist aber, sind ja auch ein Text, ist glaube ich auch aus deinem Buch dann modifiziert und einer oder zwei, drei neu. Ich empfehle auch das. Weil du es gerade angesprochen hast, in Zukunft, und das hat der große Vorsitzende Bill ja auch angekündigt, schon 2020 haben wir erstens Germ-Teams, das heißt nicht Germany-Teams, sondern Germ, also Bakterien, die parastaatlich oder überstaatlich entscheiden, wo was wie jetzt ausgerufen wird, welcher Notstand. Und es sind im Lauf der letzten 5 Jahre überall die entsprechenden Anlagen und Fabriken entstanden, um innerhalb von 100 Tagen mit einem aus dem Stand neu geschaffenen Wundermittel die gesamte Welt zu impfen. Diese Wundermittel sind Mod-RNA-RNS-Substanzen, richtig?
Und auch die selbst Vermehrenden. Damit wird es dann noch schlimmer. Und da darf ich auch mal ein Buch zeigen.
Ja, habe ich auch schon mal gesehen. Stimmt, dazu hatte ich leider eine Frage. Ja, ich als nicht vom Fach Laie habe ich davor auch vor ein paar Jahren schon gewarnt. Es ist noch nicht immer alles passiert, aber das ist eine schöne PS-Frage an dich. Mhm. Also erstens, das kommt auf uns zu, weil wenn jemand ein solches Netz baut und neben dem bestehenden Netz auch noch ein Fabrikennetz um die Welt zieht, wird er diese Fabriken wahrscheinlich nicht einfach rumstehen lassen. So, deshalb die Frage, was kommt auf uns zu und wann? So eine vorsichtige Schätzung. Ich weiß ja nicht, ob Sie schon fertig sind mit dem 100-Tage-Plan. Die nächste.
Doch, dieser Plan lässt sich ja leicht umsetzen, wenn man das Material dazu hat. Mhm. Und ich bin völlig deiner Meinung, dass da nicht investiert wird, wenn man das nicht benutzen wollte. Und ich denke, dass wir, vielleicht warten Sie drauf, dass dieser Pandemieplan von der WHO von allen Ländern unterzeichnet wird und dann umsetzbar ist. Und dann wird es Pandemien regnen, damit gegen alles Mögliche diese neuen Impfstoffe, in Anführungszeichen Impfstoffe, eingesetzt werden können. Und für mich ist das ein Businessmodell und kein Therapiemodell. Es geht darum, möglichst schnell, möglichst viel Geld zu machen, auch gegen Krankheiten, die eigentlich banal sind. Weil ich habe gesehen, eine ganze Liste von Krankheiten, die man durch Impfungen mit dieser Methodik ausschalten möchte, dazu gehört auch Akne. Gut, wenn jemand wirklich eine schwere Akne hat, ist das schlimm. Aber soll man da deswegen alle Jugendlichen gegen Akne impfen lassen? Und so kann man durch die gesamte Reihe durchgehen. Es gibt Impfstoffe, gegen Tuberkulose und andere, die eigentlich, außerdem ist Tuberkulose in unseren Breiten ja eigentlich nicht mehr endemisch. Wenn wir uns nicht zu viele Leute hereinholen, die tuberkulös sind, dann halte ich das nicht für eine gute Idee, alle Menschen jetzt gegen Tuberkulose nochmal zu impfen. Ich habe damals gesehen, mein Vater war Tierarzt, der hat über mehrere Jahre die Rinderbestände gegen Tuberkulose geimpft und damit war im Wesentlichen die Gefahr der Tuberkulose ausgeschaltet, weil die Kühe kein TB mehr hatten und die Milch dann entsprechend auch nicht. Mhm. Und so muss man vorgehen und nicht jetzt eine ganze Reihe von angeblichen schweren Krankheiten durch diese Art Impfung bekämpfen zu wollen. Das bringt nur Geld, aber keinen Nutzen.
Gut, bei der Akne-Impfung könnten wir für uns noch verweigern, oder? Aber bei den kommenden.
Ja, wenn es keine Pandemie ist, sondern nur mehr oder weniger Komfort, könnte man sich weigern. Aber nicht bei allem. Und vor allen Dingen, das Gefährliche dabei ist ja, dass dann auch elektronisch nachverfolgt werden kann, wer hat was, welche Impfungen genommen und der kann dann entsprechend Pluspunkte oder Minuspunkte bekommen, so wie es in China ja bereits üblich ist. Also das läuft alles auf ein sehr ungesundes System hinaus.
Mhm. Auch da wieder die Frage, und was machen wir jetzt, du und ich? Wir können uns vielleicht ein bisschen verstecken, bis man uns dann das elektronische Konto sperrt auf dem Handy. Also du machst es genau wie ich, dass das doch Notwehr, oder? Was wir machen, dass man sagt, wenn wir nicht aufklären, dann kommt es zu diesen Zuständen und dann können auch wir beide uns nicht mehr verstecken. Weil
richtig. Aber ich halte es immer noch für eine gute Idee, sich sein Gehalt in bar abzuholen und dann im Garten zu vergraben, so wie die Eichhörnchen. Aber nein, Es muss gewarnt werden davor, aber es will ja keiner hören. Ich sehe es ja um mich herum. Die jungen Leute lieben es ja, mit ihrer Bankkarte zu bezahlen. Mhm. Und wenn die Bankkarte dann nicht mehr funktioniert, dann werden sie plötzlich aufwachen. Dann wird es zu spät sein. Und Aufklärung ist meines Erachtens das A und O, damit die Menschheit ein bisschen wacher wird.
Mhm. Ich glaube, wir sind uns da sehr einig. Natürlich haben wir das Geld nicht in unserem eigenen Garten vergraben, falls jetzt jemand auf diese Idee kommt, sondern Helmut bei mir und ich bei Ihnen. Genau. Wir sind nämlich clever.
Genau. Und nicht in Blechdosen.
Nee, so hinter der Tapete, das war auch eine schöne Idee. So mit den Steinen. Nee, aber ganz im Ernst, also was können wir mehr tun? Wir beide tun, was wir können. Wir klären auf und der Rest wacht auf, wenn das Handy nicht mehr voll Geld ist, ne?
Oder? Ja, so ist im Grunde genommen ist es so. Ich meine, ich werde nicht mehr sehr lange aufklären können. Das beruhigt mich auch in gewisser Weise, denn ich werde diesen ganzen Schlamassel nicht mehr mitbekommen. Aber genauso wie ich mich dazu entschlossen habe, dieses Buch zu schreiben, hätte ich ja lassen können. Das war ja viel zu anstrengend und ich habe viel Stirnrunzeln bei meiner Frau geerbt. Aber ich habe mich dazu einfach verantwortlich gefühlt, aufzuklären und zu sagen, was meine Sicht dazu ist. Ob ich deswegen 100% in allem Recht habe, ist eine ganz andere Frage. Aber wenn man eine Überzeugung hat, dann muss man sie auch vertreten können. Und das habe ich auch früher schon getan. Ich habe nicht in der Pharmaindustrie angefangen zu arbeiten, weil ich glaubte, das sei eine schlechte Industrie. Mhm. Es war es damals sicher auch sehr viel weniger als heute. Aber ich habe diese Mission übernommen, dafür zu sorgen, dass möglichst wirksame und gute Medikamente auf den Markt kommen. Und wenn ich jetzt sehe, wie das läuft, dann muss ich befürchten, dass sich die Mentalität geändert hat. Es sind eben auch ganz oben hauptsächlich noch Geldleute, Investmentbanker und keine Mediziner oder Chemiker mehr. Und das läuft von daher dann in die verkehrte Richtung.
Ja, vielleicht haben ja auch die kein Geld mehr auf dem Handy, wenn es dann so weit kommt. Aber
die haben es dann auch im Garten.
Ja, aber ich muss an dieser Stelle, das ist jetzt eigentlich mein Stichwort, das wollte ich schon die ganze Zeit sagen. Also wenn du dann sagst, du wirst das ja auch nicht mehr jetzt irgendwie nächsten 50 Jahre machen. Ich muss dir mal sagen, ich habe Freunde, die sind jünger als ich und sehen, du siehst jünger aus als die. Also von daher kannst du. Und du hattest gerade Geburtstag. Ich sage zwar nicht herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche dir alles Gute. Und es war ein runder Geburtstag. Vorne steht eine 7. Und man sieht dir das nicht an, Helmut.
7 plus.
Nein, ich hoffe, du bleibst uns erhalten. Und ich hoffe, du machst das noch ein bisschen weiter, auch wenn es anstrengend ist. Und
ja. Mache ich,
bitte ganz herzlich.
Mach ich. Nur nicht mehr immer Enquete-Kommission. Das treibt meinen Blutdruck zu hoch. Ich bleibe dabei, mit Leuten wie dir aufzuklären. Denn wir haben die Möglichkeit, sehr viel mehr zu bewirken mit solchen Sendungen als mit dem Bücherverkaufen. Und jetzt wird mein Verleger wahrscheinlich die Stirn runzeln, aber so ist es leider.
Du, ich rechne damit und bin ja Optimist nach deinem Auftritt vor der Enquete-Kommission, auch wenn du ein bisschen hohen Blutdruck hattest, 2 Minuten danach, dass du ab morgen bei Frau Lanz, Herrn Maischberger und Herrn Illner sitzt, weil es von überragendem Interesse ist und nicht nur für uns. Die Frage wirst du dann zwar nicht beantworten können, man wird sie stellen wie überall. Was können denn die anderen eigentlich jetzt machen? Und zwar nicht nur mit dem, was sie im Blut haben, sondern auch mit dem, was demnächst auf sie zukommt.
Ja, das ist eine außerordentlich wichtige Frage. Es gibt keine Patentlösung. Vor allen Dingen wird es nicht eine Pille geben, die man einnimmt, um sich von dem Spike-Protein zu befreien, sondern man wird außer einem gesunden Lebenswandel ganz bestimmte Produkte regelmäßig nehmen müssen, um den Körper von diesem Protein zu befreien. Mhm. Da gibt es noch keine Patentlösung, aber ich habe gerade gestern mit Herrn Hockertz gesprochen, der einen interessanten Vorschlag hat in Bezug auf einen chinesischen Pilz. Aber das sind Dinge, die interessieren natürlich die Pharmaindustrie nicht, weil sie das nicht patentieren können. Man kann auch Kurkuma und andere Produkte, die Peter McCullough vorschlägt in seinem Detox-Programm, die kann man, glaube ich, auch nicht so patentieren und das interessiert dann keine Pharmafirma. Mhm. Und gut, die Menschen, die unter diesen Problemen leiden, das gilt genauso auch für das Long-Covid. Die müssen sich darauf einstellen, dass sie davon nicht von heute auf morgen befreit werden können. Was man aber machen sollte, das wäre, dass man den Leuten, die nachweisen können, dass es ein Impfschaden ist, denen sollte man die Möglichkeit geben, wenigstens eine finanzielle Erleichterung zu haben, damit sie ihre Rechnungen bei den Ärzten und Kliniken bezahlen können. Und auch darum habe ich mein Buch geschrieben. Ich habe eben Beweise angeführt, warum man hier eine Möglichkeit haben müsste, mit einem Anwalt vor dem Gericht Recht zu bekommen, dass es sich um einen Impfschaden handelt. Mhm. Und was dahinter steht, ist eben, man hat diese Untersuchungen nicht ordnungsgemäß durchgeführt. Es war ein, ich will jetzt nicht nochmal sagen, ein Verbrechen. Es war jedenfalls eine gewaltige Schlamperei, dass man diese Substanzen so auf den Markt gebracht hat, ohne sie ordentlich zu untersuchen.
Was das Anerkennen von Impfschäden betrifft, sind wir aber, glaube ich, zumindest ein bisschen hoffnungsvoller seit letzte Woche, weil es da, ich meine, in Koblenz, korrigiert mich, wenn es falsch ist, zumindest mal ein Urteil des BGH gab, dass es dann wieder an die Instanzen vor Ort geht und dass dann die Hersteller doch vielleicht mal verpflichtet werden, mit in die Haftung zu gehen. Das wäre ja mal was Gutes, wenn wir denn zumindest uns darauf einigen könnten, dass es das gibt, wenn auch nur bei wenigen, und dass die dann bitteschön nicht nur notfalls eine Plasmapherese, sondern auf jeden Fall Kurkuma und Pfeffer und Ingwertee bezahlt kriegen, dass sie über die Jahre wieder ein bisschen heiler werden können.
Ja, gut, leider ist im Zusammenhang mit den EU-Verträgen mit Pfizer ist es nur möglich, die Hersteller anzugreifen, wenn man Fehlverhalten, kriminelle Akte nachweisen kann. Aber das, was hier wissenschaftlich fabriziert worden ist, indem man ganz bestimmte wichtige Untersuchungen nicht gemacht hat, das ist für mich ein Verbrechen.
Ich halte das Buch nochmal hoch, weil ich musste gerade grinsen, weil du das so schön dann so ohne zu grinsen sagst. Wenn man kriminelles Verhalten nachweisen kann, man könnte da mal genauer reingucken, was da so alles unterlassen worden ist. Gut, wir lassen uns die Hoffnung einfach nicht nehmen. Helmut, es war mir eine sehr, sehr große Freude, dir lauschen zu dürfen, mit dir reden zu dürfen. Du buddelst das ein bisschen tiefer noch ein, deine Silber-, Gold- und Bargeldvorräte unter den orangen Bäumen. Ja. Wir sagen keinem, wo du wohnst. Und
das kriegen die schon raus, aber ich buddle so tief, dass es zu viel Arbeit macht. Aber ich möchte vor allen Dingen sagen, dass ich dir danke für dieses anregende Gespräch und etwas mehr entspannt, ein sehr entspanntes Gespräch im Vergleich zu dem, was ich auch in der Vergangenheit schon hatte. Vor allen Dingen deswegen, weil ich mich überhaupt nicht vorbereitet habe, sondern auf deine Fragen gewartet habe. Und du hast das wunderbar hingekriegt.
Ich danke dir, ja. Ich könnte das Kompliment zurückgeben, was habe ich ja schon gesagt. Es war mir eine große, große Freude. Ja, gut. Ja. Wir hören uns aber auf dem Weg und
gerne.
Grüß die Frau, die die Stirn runzelt, aber sag ihr, ihr Mann macht das schon gut. Er wartet jetzt auch ein halbes Jahr mit dem nächsten Buch.
Ganz bestimmt.
Mach es gut. Ich danke dir,
Sven.
Bis dann.
Tschüss. Schönes Wochenende und schöne Ostern dann.
Dir auch.
Tschüss.